Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Positive Arbeitswelten, der Podcast für die Themen Employer Branding, Recruiting, Mitarbeiterbindung und Empowerment für eine bessere Arbeitswelt für Unternehmen und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wovon am Ende beide Seiten profitieren. Heute mit dem Thema, was ist eigentlich genau dieses Employer Branding? Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, HR-Expertin, Trainerin und Coach und meine persönliche Mission ist es, die Arbeitswelt zu verändern. Also legen wir los. Machen wir die Arbeitswelt gemeinsam ein kleines bisschen besser. Ja, und das Thema dieses Podcasts ist ja Employer Branding. Ja, viele Begriffe schwirren da draußen ja so durch die Welt, durch die Medienwelt, durch die Unternehmens-HR und Recruiting-Welt, sowas wie Agilität, New Work oder auch Work-Life-Balance und eben auch Employer Branding. Doch was genau verbirgt sich eigentlich unter diesem Begriff Employer Branding? Ist das einfach nur eine moderne englische Bezeichnung des allseits bekannten Personalmarketings oder ja, quasi neuer Wein in alten Personalmarketing-Schläuchen? Nein. Da kann man direkt diese Frage mit einem eindeutigen Nein beantworten. Die beiden Disziplinen sind schon sehr unterschiedlich, also auf verschiedenen Ebenen angesiedelt, auch wenn sie sich schon auch gegenseitig bedingen. Also das Personalmarketing ist mit Employer Branding nicht weg, sondern es ist vielmehr ein Teil davon. Also es ist dann hinterher die operative Umsetzung der Strategien und Maßnahmen, die so im Employer Branding festgelegt wurden. Wo da genau die Abgrenzung liegt, ich glaube, da machen wir nochmal eine eigene Folge zu, weil ich finde Personalmarketing auch weiterhin ein sehr wichtiges Thema, das auch nicht unter den Tisch fallen sollte. Doch heute soll es erst einmal um das Employer Branding gehen, also um den großen Rahmen darum, um den strategischen und auch systemischen Rahmen. Es geht beim Employer Branding, wenn wir den Begriff mal auseinandernehmen, einmal Employer, also um das Unternehmen als Arbeitgeber und um Brands, also um Marken. Ein Begriff, den man eher aus dem Marketing kennt bisher und ja auch eher so aus der Konsumentenecke bisher kennt. Also Klassiker sind so Marken wie Nike zum Beispiel oder Nivea, die man einfach sofort kennt, wo man sofort ein Bild vor Augen hat, die geflügelt sind. Man sagt heutzutage auch häufig nicht mehr, hast du mal ein Taschentuch, sondern gib mir mal ein Tempo. Also wirklich, wo Marken in unser Alltagssprachjargon eingeflossen sind, weil sie einfach nicht mehr wegzudenken sind. Ja, und hier geht es eben darum, dass sich auch Arbeitgeber als Marke positionieren möchten. Sie möchten eine Brand werden und aus dieser Kombination aus eben Unternehmen in Form des Employer und dem Marketing, dem Brand, lässt sich eben auch vermuten, dass genau diese beiden Abteilungen auch im Unternehmen eng zusammenarbeiten im Regelfall. Also die Personalabteilung, HR-Abteilung und das Marketing, die dort gemeinsam ja Kampagnen entwickeln und sich viele Gedanken machen, wie man sich eben als attraktiver Arbeitgeber positionieren kann am Markt, um dort überhaupt erst einmal wahrgenommen zu werden, weil das ist ja die Aufgabe einer Marke, überhaupt erstmal Awareness zu schaffen, also Bewusstsein zu schaffen dafür, dass es diese Marke überhaupt gibt. Dann sie natürlich auch bekannt zu machen und zu begeistern, also Konsumenten bzw. in dem Fall dann Bewerber für den Arbeitgeber zu begeistern und auch so weit zu gehen, zu überzeugen, dass sie eben auch bereit sind, dort einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben und auch dann natürlich einzusteigen. Ganz wichtig. Dabei geht es dann natürlich auch darum, Emotionen zu wecken und eine Marke mit Leben zu füllen, also ein Bild zu erzeugen, wie eben gesagt, dass bestimmte Marken einfach für bestimmten Lifestyle zum Beispiel stehen, Nike eben für Sportlichkeit, Nivea für Pflege, für ich tue mir was Gutes, also das sind ja neben dem, was das Produkt tatsächlich für eine Funktion erfüllt, wie zum Beispiel ein Laufschuh, der einfach Stabilität gibt, der dafür sorgt, dass die Schuhe, dass die Füße sauber bleiben. Natürlich darüber hinaus viel mehr noch transportiert, nämlich du bist frei, du kannst damit laufen gehen, du kannst dich sportlich betätigen, du tust etwas für dich, du tust dir selber was Gutes. Das heißt, der Schuh an sich, das ist nur Mittel zum Zweck, um am Ende einen bestimmten Zustand zu erreichen, den man gerne erreichen möchte. Ja, im Employer Branding geht es eben um die Arbeitgebermarke und auch vor allem um das Arbeitgeberversprechen. Ja, jetzt haben wir über Konsummarken gerade schon gesprochen. Wie gesagt, man möchte gerne sportlich sein, da fallen einem Marken ein. Man möchte sich schön fühlen, da fühlen einem Marken ein. Man möchte sich gesund fühlen, hat man auch vielleicht sofort einen Namen im Blick. Oder man weiß eben auch, wenn man eine Coca-Cola bestellt, dass man dann was zu trinken bekommt und kein T-Shirt zum Überziehen. Also man weiß, was man von einer Marke zu erwarten hat und was sie aber eben nicht ist. Eine Cola ist ein Getränk und kein Kleidungsstück. Ja, aber andersrum, wie viele Arbeitgebermarken kennt man überhaupt? Bislang ist das ja noch nicht so etabliert. Also natürlich, man spricht über Unternehmen im Freundeskreis. Darüber kennt man dann vielleicht den einen oder anderen Namen. Oder natürlich gibt es auch Unternehmen, die sehr, sehr viel Geld ausgeben, bekannt zu sein am Markt oder auch eben übergreifend. Also nicht nur bei den eigenen Bewerbern, sondern auch für Quereinsteiger zum Beispiel interessant zu sein. Könntest du dann jetzt so ad hoc drei Arbeitgebermarken nennen und auch vor allem ergänzend dazu, wofür sie eigentlich stehen, welche Werte sie vermitteln, welche Vision sie haben, Produkte kriegt man vielleicht noch hin oder Dienstleistungen, die sie verkaufen, für die sie stehen, aber wenn es dann so um die weichen Faktoren geht, wie die Kultur, die Werte, den Sinn, das Warum, die Nachhaltigkeit, ja, da wird es dann meistens dann doch eher dünn, weil das einfach noch nicht so präsent ist. Also weil das bislang auch erst in den letzten Jahren wirklich auch angefangen hat, dass sich Unternehmen auch als Marken, als Arbeitgebermarke tatsächlich positionieren und dort eben auch ihre Message nach draußen senden und eben auch wahrgenommen werden wollen. Ja, große Unternehmen stecken schon seit langer Zeit viel Geld in Kampagnen. Zum Beispiel denke ich so an große Beratungshäuser, die Recruiting-Events machen, darüber dann berichten und dann eine große Doppelseite in Wirtschaftszeitungen haben und darüber dann eben mit Bildern zum Beispiel arbeiten und darstellen, wie innovativ sie sind und auch, was sie sich das Ganze kosten lassen, dass sie sich das auch entsprechend etwas kosten lassen können. Hat ja auch wiederum etwas von Wirtschaftlichkeit, die man dann dort sehen kann, also dass das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich ist. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Kampagne eines großen Beratungsunternehmens, das in Frankfurt, meine ich, am Flughafen, wenn man reinkommt, war direkt oben der komplette Bannerbereich mit einer Anzeige dieses Unternehmens plakatiert. Ich weiß, das hat mich immens beeindruckt. Wir sind damals mit Kollegen auch gereist und haben wirklich darüber auch gesprochen und gesagt, wow, guck mal, die lassen sich da echt was kosten. Wir haben natürlich, sind da auch sensibel als Recruiter damals gewesen für dieses Thema und waren wirklich beeindruckt und dachten, puh, das hat hier echt eine Wirkung. Das sehen wirklich richtig viele Leute. Aber ich kann heute nicht mehr sagen, welches Beratungshaus das war. So, also eines der Ziele war mit Sicherheit Bekanntheit schaffen und Aufmerksamkeit erregen. Haben sie erreicht. Aber was für Ziele verfolgen Unternehmen denn sonst noch so mit ihrem Employer Branding Projekt neben dem Wunsch nach Bekanntheit? Sie können darüber natürlich auch sich abgrenzen von der Konkurrenz. Hat jetzt bei dem Beispiel mit dem Banner am Flughafen bedingt geklappt, weil ich nicht weiß, welches der Unternehmen aus dieser Branche sich dort positioniert hat. Und ich glaube auch gerade, ja, solche Unternehmen, also Beratungsunternehmen, ist natürlich schwierig, wenn du immer die gleiche Leistung anbietest, die gleiche Dienstleistung und gleiche Menschen damit anziehen möchtest, dich dann da wirklich abzugrenzen und zu sagen, wir sind ganz, ganz anders als die Konkurrenz. Ja, und da kommen dann die Werte ins Spiel. Also wofür stehe ich eigentlich als Unternehmen? Meine Werte, die ich von innen heraus entwickelt habe, ganz wichtig, eben auch nach außen zu kommunizieren, sodass eben potenzielle Bewerber die sehen, reflektieren können, sagen, passt das zu mir? Finde ich mich da wieder? Kann ich mich damit identifizieren? Oder eben auch vielleicht nicht. Also eben auch darüber eine Auswahl zu treffen von Bewerbern, die nicht zu mir passen, wo man dann später merken würde, dass dort eine andere Haltung oder anderes Werteverständnis das und das war und das tatsächlich wertfrei betrachtet, weil ja einfach Werte nicht immer unbedingt kompatibel sein müssen. Und dann zu sagen, ich stehe für bestimmte Dinge, zieht dann eben auch die Menschen an, die sich damit identifizieren können und die das richtig gut finden. Darüber wird dann eben auch eine Zugehörigkeit und eine Bindung geschaffen, wenn man dort seinen Heimathafen findet, wenn man das Gefühl hat, hier sind Menschen, die ticken genauso wie ich, denen sind Dinge genauso wichtig wie mir, dann hat man dort schon direkt ein Verbindungsgefühl und ja, so eine erste Hürde aufgebaut, dass die Leute dann nicht zurückschrecken, sondern eben sagen, hey, ich gehe diesen Weg weiter, weil ich habe das Gefühl, hier bin ich unter Gleichgesinnten und hier werden auch meine Werte umgesetzt und gelebt. Sie bauen Vertrauen auf, also die Employer Brand baut Vertrauen auf. Wie ich eben weiß, wenn ich mir eine Dose Nivea-Creme kaufe, was ich davon habe, nämlich ich vertraue darauf, dass sie meine Haut pflegt, habe ich eben auch hier dann das Vertrauen über eine starke Arbeitgebermarke, dass ich weiß, was mich erwartet, wofür diese Marke steht und zwar nicht, wofür die Produkte stehen, sondern wie die Zusammenarbeit aussieht, wofür sie eben steht in der Kommunikation, im Umgang mit den Mitarbeitern, im Umgang miteinander, im Umgang mit Kunden auch. Also ich habe eben darüber dann auch ein erstes Vertrauen, dass ich weiß, wie dort gearbeitet wird. So, das war jetzt die Sicht der Bewerber. Was genau ist der Vorteil, wenn ein Unternehmen sich als Arbeitgeber positioniert mit einer Arbeitgebermarke, eben sichtbar werden, greifbar werden, Bindung aufbauen, Vertrauen aufbauen? Ja, aber das ist ja kein Selbstzweck und nicht hier ein sozialer Verein, sondern Unternehmen verfolgen ja auch einen wirtschaftlichen Zweck. Also am Ende soll es sich auch lohnen. Also man soll etwas davon haben, wenn man etwas investiert. Und ein Employer Branding Projekt ist schon auch mit gewissen Investitionen verbunden, wenn man dort sich die Zeit nimmt und analysiert und ein Kommunikationskonzept entwickelt und eine Strategie entwickelt. Das ist natürlich auch nicht aus der Portokasse mal eben zu zahlen, sondern durchaus auch ressourcenaufwendig und auch ein gewisses Budget, das dort investiert werden muss. Von daher setzen Unternehmen natürlich auch Kennzahlen an, um zu messen, was bringt denn das Ganze am Ende. Also erst einmal möchten sie die Quantität der Bewerber erhöhen, also einfach durch die Bekanntheit überhaupt den Pool potenzieller Bewerber erhöhen. Und dann sollen aber im besten Fall auch richtig gute Bewerber dabei rauskommen, also auch die Qualität der Bewerber erhöhen. Denn das Unternehmen hat natürlich nichts davon, wenn es dann auf einmal 150 Bewerbungen bekommt, die aber zu 98% leider nicht passen, die nicht qualifiziert sind. Das ist dann eher ein Rückschritt oder ein Negativfaktor, weil dann die Personalabteilung damit beschäftigt ist, unglaublich viele Bewerbungen auszusortieren, die nicht passen. Das heißt, es ist im besten Fall natürlich, wenn zum einen grundsätzlich qualifizierte Bewerbungen reinkommen, wirklich gute Bewerbungen und davon dann möglichst viele. Dann ist das echt so das Optimum und das Ziel maximal erreicht. Dann sollen natürlich auch Recruiting-Kosten insgesamt reduziert werden, weil eben passendere Bewerber sich bewerben. Also damit reduziert sich die interne Zeit und die internen Kosten, weil das interne Personal einfach nicht so sehr eingebunden ist in die Selektion oder so viel Zeit investieren muss in der Selektion der geeigneten Bewerber. Dann hat man auch im besten Fall eine Sogwirkung. Die Bewerber kommen aktiv auf das Unternehmen zu. Man sieht das auch immer, finde ich, sehr plakativ an Messeständen von Unternehmen, die bekannt sind oder auch die beliebt sind. Da ist eine riesengroße Traube an Menschen an diesem Messestand und möchte mehr über das Unternehmen erfahren. Und da geht es gar nicht so darum, was die jetzt da für Goodies dabei haben. Auch so Jobmessen werden ja auch wirklich mittlerweile richtige Geschenke gemacht. Früher gab es einen USB-Stick und einen Kugelschreiber. Damit lassen sich die Leute heute nicht mehr wirklich begeistern, sondern da wird richtig was aufgefahren, richtig Geld in die Hand genommen, um eben überhaupt bekannt zu werden. Und im besten Fall hat man eine Sogwirkung, dass das Unternehmen bereits bekannt ist und die Leute aktiv auf die Website gehen, aktiv den Kontakt suchen und sich eben auch selbst aktiv bewerben, sodass man auch keine Headhunter-Kosten hat und auch Stellenanzeigen zum Beispiel reduziert schalten kann, weil gerade auch so auf den großen Jobbörsen, da geht schon auch echt eine ganze Menge Budget in diese Jobbörsen, die sich das auch teuer bezahlen lassen, diese Reichweite. Im besten Fall hat man natürlich auch Empfehlungen, Mitarbeiterempfehlungen, das ist eigentlich so die Königsklasse, weil darüber hat man gar keine Kosten, außer natürlich hat man ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm, wo dann auch entsprechende Prämien gezahlt werden, zum Beispiel nach erfolgreicher Beendigung der Probezeit. Und man hat einmal den positiven Faktor, dass die Mitarbeiter nur ein Unternehmen empfehlen, unter dem sie auch stehen. Das heißt, da ist einfach weckt das schon mal so die Begeisterung bei dem Bewerber auf der Bewerberseite. Und gleichzeitig wird ein Mitarbeiter nur jemanden empfehlen, hinter dem er auch steht. Von dem er auch überzeugt ist, zum einen fachlich, dass der was kann, aber eben auch, dass der persönlich von der Persönlichkeit in das Unternehmen passt. Das heißt, damit haben wir schon mal auch einen gewissen qualitativen Selektionsfaktor, also dass dort wirklich nur Menschen empfohlen werden, die auch passen und die auch schon eine gewisse Begeisterung für das Unternehmen mitbringen. Also Win-Win-Situation auf jeden Fall. Die Kosten für die Besetzung der Position sinken, eben weil man zum Beispiel keine Headhunter-Kosten hat oder weniger Headhunter-Kosten. Und gleichzeitig sinkt damit auch die Zeit der Time to Hire. Also wie lange brauche ich, um eine Position zu besetzen? Denn da kommen dann Kosten rein, die vielleicht nicht direkt gemessen werden können, die ein Unternehmen aber wirklich schaden. Also wie lange, was kostet es denn, wenn eine Position zum Beispiel 3 Monate nicht besetzt ist oder 6 Monate lang nicht besetzt ist? Da gibt es auch einen schönen Rechner, den Cost of Vacancy Rechner, wo man mal durchrechnen lassen kann für verschiedene Positionen von der gewerblichen Arbeit über Sachbearbeitertätigkeiten bis hin in Managementfunktionen. Wie teuer ist es denn, wenn eine Position 3 Monate nicht besetzt ist oder 6 Monate nicht besetzt ist? Und eben auch nochmal Schlüsselpositionen werden da auch nochmal betrachtet, weil zum Beispiel über fehlender Service, weil dann ein Kunde zum Beispiel lange in der Warteschleife hängt und nicht bedient werden kann und dann am Ende frustriert abspringt und das Produkt vielleicht storniert oder eine schlechte Bewertung schreibt irgendwo. Sowas ist natürlich nicht direkt messbar oder nicht direkt auf das Recruiting zurückzuführen, aber am Ende liegt es dann einfach daran, dass vielleicht der Kundenservice nicht mit ausreichend Personal besetzt ist oder dann ja, und deshalb dann einen Anruf nicht entgegennehmen kann oder aber am Telefon total gestresst ist, weil einfach da schon die Lampe leuchtet und die 10 nächsten Anrufer in der Leitung hängen und man weiß, jede Sekunde, die man jetzt mit dem einen Kunden weiter investieren muss, geht zulasten der Stimmung des nächsten Kunden dann dort am Telefon. Ja, es ist dann natürlich schwierig, aber auch Neukundengewinnung, also wenn im Vertrieb eine Position nicht besetzt ist, wie teuer ist es denn dann, wenn man keine Neukunden gewinnen kann? Also auch dort in Bezug auf die Überlebensfähigkeit des Unternehmens oder wenn einfach die Produkte, die schon da sind, nicht an den Mann, also beziehungsweise eben an Kundenunternehmen gebracht werden kann, da wird es halt richtig, richtig teuer. Fehlende Aufträge. Am Ende kann es dann tatsächlich auch dann die Existenz des Unternehmens bedrohen. Genauso auch, wenn keine Innovationen da sind, wenn einfach das Produkt nicht weiterentwickelt werden kann, weil dort niemand sitzt, der daran arbeiten kann oder der auch schlichtweg nicht die Zeit und die Luft und den Raum hat, um mit Kollegen vielleicht mal kreativ zusammenzusitzen und die Köpfe zusammenzustecken und ja, einfach zu schauen, wie kann man vielleicht das Produkt, das schon da ist, weiterentwickeln oder was ganz Neues aufsetzen. So die bahnbrechende Idee, mit der man dann auf einmal zum Kundenmagnet wird. Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, was kostet es, wenn eine Position unbesetzt ist. Im Übrigen, eine Position zu besetzen, kostet als Daumenregel 1/3 des Jahresgehaltes insgesamt. Also das heißt, da sind alle Kosten drin für Stellenanzeige schalten, für Headhunter-Kosten, für Zeitaufwände, die intern einfach geleistet werden in der Personalabteilung, in der Fachabteilung zum Führen von Vorstellungsgesprächen, Verträge aufsetzen, aber eben auch das Einarbeiten, weil es im Schnitt tatsächlich 3 bis 6 Monate dauert, bis jemand wirklich produktiv arbeitet und so aus dieser Einarbeitungsphase rauskommt und tatsächlich einen Beitrag leistet. Also es ist schon richtig, richtig teuer, wenn man eine Position nachbesetzen muss. Und im besten Fall sollte man natürlich Mitarbeiter auch halten. Aber was ist denn, wenn die in der Probezeit zum Beispiel kündigen, weil ihnen im Vorfeld ganz, ganz viel erzählt wurde und so das Wolkenkuckucksheim versprochen wurde, dieses gelobte Land. Und dann kommen sie rein ins Unternehmen und merken, oh, ist irgendwie gar nicht so, wie ich mir das hier so gedacht habe oder wie ich erwartet habe. Und die Erwartungs- oder enttäuschte Erwartungen sind sehr, sehr kräftig. Also wenn jemand dann direkt in der ersten Woche frustriert ist, weil er denkt, huh, so modern oder so locker oder so fortschrittlich denkend ist das Unternehmen gar nicht, wie es sich nach außen präsentiert hat, bin ich jetzt irgendwo in eine Mogelpackung auf den Leim gegangen, ist dann eben sehr frustrierend und dann ist auch die Bereitschaft, direkt in der Probezeit wieder zu kündigen, immens hoch. Das heißt, dann hat man dort einmal die Recruiting-Kosten in den Sand gesetzt. Gut, Headhunter bekommt man im Regelfall dann irgendwo wieder erstattet, aber auch vielleicht auch nur anteilig. Aber man hat Zeit investiert und man hat dann natürlich auch schon Arbeitskraft investiert in das Onboarding und die Einarbeitung des neuen Mitarbeiters, der dann einfach weg ist. Und das ist schon ziemlich, ziemlich ärgerlich, wenn das passiert. Und natürlich möchte man auch die bestehenden Mitarbeiter gerne halten. Und auch da wirkt dann das Employer Branding auch ganz, ganz elementar mit, zu schauen, wo sind eigentlich Stolpersteine und wo hapert es vielleicht auch im Unternehmen, wo hakt es, wo läuft die Kommunikation nicht rund, wo gibt es vielleicht Führungsprobleme. Sowas kann ein Employer Branding Projekt auch sehr schön aufzeigen. Deshalb ist ein Employer Branding Projekt auch immer ein Change-Projekt. Darum wird es dann auch in der nächsten Folge noch einmal vertiefend gehen. Inwieweit ist ein Employer Branding Projekt eben ein Change-Projekt und wie wirkt sich das auch auf die Arbeitsbedingungen der bestehenden Mitarbeiter aus und wie auch dann auf die Bindung? Weil das ist ja auch das Ziel. Man möchte einerseits neue Mitarbeiter draußen ansprechen, begeistern und gewinnen und aber auch ganz wichtig, die internen Mitarbeiter mitnehmen und weiterhin an das Unternehmen binden und im besten Fall natürlich auch deren Produktivität und Kreativität weiter fördern, sodass die nicht Dienst nach Vorschrift machen, sondern mit Feuereifer dabei sind und vollkommen begeistert von ihrem Unternehmen und einfach alles geben, um dort das Unternehmen weiterzubringen. Ich habe jetzt mehrfach das Wort Projekt gesagt. Ja, Employer Branding ist ein Projekt am Anfang. Es ist die Initialzündung, dauert im Regelfall, ich würde sagen, so 6 Monate bestimmt, um die Projektphasen zu durchlaufen. Das wird auch nochmal das Thema in der nächsten Folge. Entschuldigung, das Change-Thema kommt in der übernächsten Folge. In der nächsten Folge geht es erst einmal nochmal um wirklich Wissen, wie läuft eigentlich so ein Projekt, was sind so die einzelnen Projektphasen. Der beginnt mit der Vorphase, der Analysephase, dann Strategieentwicklung, Konzeptentwicklung, Umsetzung, Abschluss und am Ende dann natürlich Controlling und dass das Ganze dann auch in den Prozessalltag überführt wird. Das ist nämlich der nächste Punkt, dass es erst einmal das Projekt ist, wo man das auf Stand bringt, wo man eine gewisse Ist-Analyse durchführt, den Ist-Zustand überhaupt erst einmal betrachtet, dann viel anstößt mit neuen Kampagnen, aber danach darf man sich darauf nicht ausruhen und sagen, so, jetzt habe ich hier mein Brand geschaffen und jetzt kann ich mich die nächsten 5 Jahre zurücklehnen, sondern das muss ein kontinuierlicher Prozess sein, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess und auch ein kontinuierlicher Umsetzungs- und Reflexionsprozess. Sich dort auch zu fragen, passen denn die Werte, die wir am Anfang des Projektes im letzten Jahr zum Beispiel festgelegt haben, passen die auch noch jetzt, in 2 Jahren, in 3 Jahren, in 5 Jahren? Das Unternehmen entwickelt sich ja auch immer weiter mit den Leuten, die dann dort in das Unternehmen kommen. Also darf es mit dem Projektabschluss nicht, darf es dann eben nicht sterben, das Thema, sondern muss eben in den operativen Alltag überführt werden als ein etablierter Prozess, der meistens dann im HR oder Marketing oder auch vielleicht in der eigenen Abteilung aufgehängt wird. Ja, Employer Branding ist strategisch und auch systemisch. Das heißt, es umfasst das gesamte Unternehmen und das gesamte System. Es wird meistens im HR- oder Marketingbereich initiiert, aber es braucht auf jeden Fall auch das Commitment des Managements, dass vor allem gutes Licht gibt, dass überhaupt so ein Thema angegangen werden kann. Denn das ist natürlich auch manchmal etwas heikel, was da vielleicht auch für Dinge hochkommen. Auch da die Bereitschaft zu sagen, ja gut, wir gucken uns das an, wir nehmen das an und wir wollen da weiterkommen. Wir nehmen auch Geld in die Hand, ein ganz wesentlicher Faktor. Wir stellen auch Ressourcen zur Verfügung in Form von Materialien, die genutzt werden können, von vielleicht auch neuer Hardware, die angeschafft werden muss, um ein Image-Video zu drehen, oder Lizenzen, die benötigt werden, aber auch ganz handfest Zeit. Denn es braucht ein inneres Team, das dort dieses Projekt umsetzt, besetzt aus HR, Marketing und auch Vertretern aus den Fachbereichen. Und im besten Fall würde ich auch immer eine externe Begleitung empfehlen. In der Analysephase zum Beispiel durch Unternehmensberater, durch Coaches, eben auf jeden Fall durch von Menschen, die sowohl analytisch ausgebildet sind, eben aber auch dieses Employer Branding Thema mitbringen und dort eine gewisse Sensibilität auch mitnehmen, weil gerade in der Analysephase ist es auch sehr heikel, dass die Leute sich dann auch öffnen und auch das Vertrauen haben, dass sie dort den geschützten Rahmen haben, um eben auch offen und ehrlich ihre Meinung zu sagen. Da braucht es dann auch entsprechend etwas Fingerspitzengefühl und eben die Erfahrung. Und auch dann im späteren Verlauf empfiehlt es sich auch, wenn ihr eben selber keine große Marketingabteilung habt oder auch einfach gar nicht die Kapazität, um dort eine eigene Kampagne umzusetzen, dann auch dort mit einer externen Marketingagentur zum Beispiel zusammenzuarbeiten und dort das Kreativkonzept entwickeln zu lassen, eine Imagebroschüre entwickeln zu lassen oder einen Imagefilm drehen zu lassen, weil da zeigt sich einfach auch wirklich die Qualität. Also klar, natürlich, man kann es auch mit Bordmitteln machen, also einfach selber dem Azubi eine Kamera in die Hand drücken, kann auch passen, definitiv, wenn es eben aber zum Unternehmen passt. Und sowas muss dann im Kommunikationskonzept festgelegt werden. Wie wollen wir eigentlich wirken? Wollen wir wirklich hands-on wirken, jung, hip, cool, nahbar? Oder wollen wir eine gewisse Seriosität ausstrahlen? Sind wir vielleicht ein Traditionsunternehmen? Dann würde so eine Digicam-Videobotschaft nicht so wirken wie eben ein professionell geschaltetes Image-Video. Also das würde sich dann aber im Laufe des Employer-Branding-Projekts auf jeden Fall auch herausstellen, was passt denn da auch gut zum Unternehmen, weil es soll eben auch authentisch sein. Und wenn dort ein 100 Jahre altes Industrieunternehmen auf einmal anfängt, im Ghetto-Slang zu sprechen, würden die Leute sagen so, was haben die denn jetzt? Passt irgendwie nicht. Also die Leute merken das, ob es stimmig ist oder ob es irgendwo schräg ist. Ja, und dann brauchst du natürlich auch die Mitarbeiter. Also zum einen das Management, aber eben auch die Basis, die Mitarbeiter, die dort mitarbeiten, damit es eben auch authentisch wird. Damit auch die Mitarbeiter ihr Unternehmen selber wiedererkennen und sagen, ja, das, was dort als Botschaft vermittelt wird in dieser Broschüre, das passt. Da finde ich mich wieder, dazu stehe ich. Das kann ich auch ohne Probleme kommunizieren. Also es braucht zum einen die Menschen, die dort aktiv an dem Projekt mitarbeiten, in dem Projekt mitarbeiten. Und es braucht dann aber später auch die Markenbotschafter, die ja vielleicht auch sogar ein bisschen angelernt werden, also die auch nochmal von dem Kernteam geschult werden. So, worum geht's eigentlich, was ist unsere Message, was wollen wir rüberbringen? Und das dann eben auch in die Welt tragen und dort ihre Geschichten erzählen. Also ohne die Mitarbeiter mitzunehmen, geht es auf gar keinen Fall. Also da meine Empfehlung, lasst euch nicht an einem von einer Agentur am Reißbrett die Werte entwickeln und die Strategie und das Kommunikationskonzept, ohne dass die Mitarbeiter eingebunden werden. Die fühlen sich dann eben übergangen und sagen, ach ja, hier das nächste Projekt, okay, alles klar, reiten wir irgendwie ab, aber interessiert mich nicht, stehe ich nicht hinter, berührt mich nicht oder ärgert mich vielleicht auch eher, dass sich jetzt jemand Unternehmen als so offen und kommunikativ dargestellt, aber im Alltag ist es irgendwie so gar nicht. Und das erlebe ich so überhaupt gar nicht. Also deswegen immer die Leute mitnehmen, einbinden oder zumindest informieren. Also das ist wirklich die Basis. Die Leute auf Stand halten, dass da was passiert und auch was da aktuell so das Thema ist. Ja, und das Ziel eines Employer Branding Projekts ist die Entwicklung einer sogenannten EVP, eine Employer Value Proposition, also einen Arbeitgebernutzen zu formulieren. Ja, im besten Fall sollte dieser Nutzen in einem knackigen Werbeslogan, in einem Claim formuliert werden, der dann eben auch überall auftaucht und einen gewissen Wiedererkennungswert hat, der eingänglich ist, einprägsam und vor allem einzigartig, wo wir dann wieder bei der Abgrenzung zur Konkurrenz sind. Also man liest diesen Claim und sagt, hey, das ist auf jeden Fall dieses Unternehmen. Und zum Abschluss dieser Folge habe ich euch ein paar Beispiele mitgebracht von Arbeitgebermarken, um euch auch mal so ein bisschen in diese Welt mitzunehmen, in die Welt der Unternehmen, die das Thema Employer Branding schon sehr stark forcieren und dort auch schon eine gewisse Sichtbarkeit haben. Also beispielsweise Starbucks ist ja bekannt für seinen Kaffee und für die falsch geschriebenen Namen auf den Bechern, was auch wiederum Marketing ist. Fand ich sehr spannend, als ich das erfahren habe. Und deren EVP ist Expect More Than Coffee. Also es geht nicht nur um den Kaffee, sie beschreiben das auch auf ihrer Website, dass sie eben sehr großen Wert auf ein gutes Miteinander legen, auf Weiterentwicklung, dass man dort auch Verantwortung übernehmen kann. Also ja, natürlich, sie verkaufen Kaffee, aber das Unternehmen steht für mehr als Kaffee. Macht erstmal neugierig und man fragt sich, ja, was ist denn das mehr eigentlich? Und beschäftigt sich dann vielleicht vertiefend mit dem Unternehmen. BMW sagt, Leidenschaft teilen, auch das weckt irgendwo Emotionen. Leidenschaft hat man sofort zum Bild vor Augen, wie so ein Ingenieur da sitzt und schraubt und dreht und einfach nicht locker lässt, bis er wirklich die zündende Idee hat, was dann diesen BMW dort noch einmal um Längen vorausbringt. Yelp fand ich ganz spannend. Yelp ist eine Bewertungsplattform und die haben als EVP Lebe dein bestes Leben mit 5-Sterne-Benefits. Passt absolut zu deren Dienstleistung, eben die Bewertung und weckt natürlich auch so den Wunsch nach dein bestes Leben. Was heißt denn das? Ist natürlich auch schon sehr, sehr mutig, so eine Aussage zu treffen. Ja, aber ich finde, da hat man sofort so ein Bild vor Augen und so einen gewissen Lifestyle, den man damit verfolgt. Und es wird auch gleich verkörpert, wofür das Unternehmen so steht, also was so deren Dienstleistung ist. Und zum Abschluss noch Spotify, die sagen, here at Spotify, we like to think of ourselves as a band. Auch ein spannender Ansatz. Natürlich auch da Band, haben wir wieder den Bezug zum Musikstream. Und die sagen eben, es braucht in einer Band nicht nur den großen Sänger, der vorne steht, sondern es braucht auch den Gitarristen und den Texter und den Drummer, um am Ende ein harmonisches Klangbild zu erzeugen. Finde ich ein sehr, sehr schönes Bild, wenn man als jemand, der mit Musik zu tun hat, irgendwo Bewerber ansprechen und begeistern möchte. Ja, mit diesen Beispielen schließt dann auch diese heutige Folge, wo es erst einmal um die Klärung des Begriffes Employer Branding geht, was dahinter steckt und welches Ziel Unternehmen auch damit verfolgen, warum sie das eben tun, um sich abzugrenzen von der Konkurrenz, um Bewerber zu begeistern und ja, auch nach intern gerichtet, um kürzere Recruiting-Zeiten zu haben, um weniger Austritte, weniger Kündigungen zu haben, weniger Fehlzeiten. Also ein ganz bunter Blumenstrauß an großen, großen Vorteilen für Unternehmen, die sich mit dem Employer Branding-Thema beschäftigen. Und ich hoffe, dass diese Folge dir auch vielleicht ein bisschen Lust gemacht hat, dich noch tiefer mit dem Thema zu beschäftigen. Und mich würde mal noch interessieren, ob das bei dir gerade im Unternehmen auch ein Thema ist, ob es da schon irgendwie Initiativen gab und wie das so gelaufen ist, wie das auch angenommen wurde, vielleicht auch von den Kolleginnen und Kollegen, ob die da sofort Feuer und Flamme waren oder es erstmal kritisch betrachtet haben alles. Ja, lass uns dazu gerne auch nochmal diskutieren. Ich freue mich immer sehr, wenn du mir da deine Erfahrung teilst, wenn wir uns da austauschen können. Und ja, jetzt wird es in den nächsten Folgen eben, steigen wir noch tiefer ein in das ganze Employer Branding Thema, in EVP, Persona, Ablauf des Employer Branding Projekts, Employer Branding und Change. Also ich habe viele, viele Ideen, womit wir da uns noch in den nächsten Folgen beschäftigen können. Freue mich auch da auf deine Wünsche, was dich interessieren würde. Schreib mir das auch gerne, nehme ich das hier auch gerne auf. Und freue mich jetzt gerade einfach extrem darauf, mein Wissen zum Employer Branding, Mitarbeiterbindung, Recruiting und so weiter mit dir zu teilen und freue mich natürlich auch immer auf deine Erfahrungen und auf dein Feedback. Immer dienstags wird es jetzt hierzu eine neue Folge geben, also bleib dabei, bleib dran und ja, lasst uns auf diesem Wege gemeinsam die Arbeitswelt verbessern.